SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Gast, der seit über 30 Jahren Kabarett macht. Im Laufe seines langen Berufslebens auf deutschen Bühnen hat er zig Preise gewonnen, darunter in diesem Jahr den baden-württembergischen Kleinkunstpreis. Herzlich willkommen, Martin Herrmann.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Herr Herrmann, Sie sind Kabarettist, also von Haus aus Experte für das Absurde in der Gesellschaft. Und eigentlich müssen Sie vom Berufswegen ja aus allem einen Witz machen. Darf man da solche Preise überhaupt ernst nehmen?
Ja, also die Preise sind immer verbunden, oft verbunden mit einer gewissen Geldleistung auch. Ja, und das nehme ich schon sehr ernst. Ja, deswegen mache ich das ja auch. Ne? Also man muss ja auch die Miete selber zahlen, immer noch. Und insofern war das eine schöne Sache, ja, muss ich sagen.
Also die finanzielle Anerkennung ist auch wichtig.
Ist auch wichtig, ja, ja.
Woran macht man es denn sonst im Bühnenalltag fest? Also wir alle freuen uns über Anerkennung als Kabarettist auf einer Bühne. Woran machen Sie es fest, dass es funktioniert?
Also ich muss sagen, also es kommt immer darauf an, ist es voll oder nicht. Wenn es nicht voll ist, meistens sehr gut, auch gut. Aber wenn es voll ist, ist es ganz einfach zu spielen. Ja, dann tragen sich die Leute selber, ja, so ein bisschen. Und das Finanzielle natürlich ist auch, wie soll ich, man sagt ja Honorar. Ja. Honorar hat irgendwas mit Ehre zu tun. Ja. Und wenn das Honorar natürlich stimmt, dann ist man, fühlt man sich auch respektiert, gell, vom Veranstalter, ja, und von der ganzen Situation überhaupt.
Wie ist es, wenn jetzt wirklich der Saal leer ist, was wir auch gerade angesprochen haben? Kann, ja, man dann noch das Gefühl kriegen, es klappt trotzdem, auch mit ganz wenigen Leuten?
Ja, da muss man natürlich dann schon auch dem ein bisschen Rechnung tragen. Man setzt die Leute dann zum Beispiel auf die Bühne, setzt sich selber ins Publikum. Nein, also auf die Bühne zum Beispiel, oder man macht es kleiner halt einfach, ja. Und dann wird es schon wieder, dass also niemand leere Stühle sieht oder was weiß ich so zum Beispiel. Das geht also auch. Aber meistens sind die Säle schon gut besucht. Ich spiele ja nicht in Stadthallen, jetzt zum Beispiel am 28. schon in Dietenheim, aber meistens sind so kleine Säle zwischen 60 bis 200 so in der Gegend. Und die sind eigentlich immer recht gut.
SWR 2 Tandem, heute mit dem Kabarettisten Martin Herrmann. Er hat dieses Jahr den baden-württembergischen Kleinkunstpreis gewonnen. Und wir fragen uns ja alle hin und wieder, was eigentlich aus uns geworden ist. Also ob wir wirklich das sind heute, was wir uns mal vorgenommen haben in den idealistischen Anfangsjugendzeiten, wenn wir dann so abends vielleicht da vor uns hin philosophieren mit einer Flasche Wein in der Hand, so lange bis die uns vom Partner weggenommen wird, weil wir aufhören sollen. Wie ist es denn bei Ihnen? Also jetzt lächeln Sie schon so ein bisschen verschmitzt. Sind Sie da, wo Sie sich das mal sein wollten, wie Sie es vorgestellt haben?
Ja, das mit der Flasche Wein fand ich so interessant irgendwie. Aber gut, eigentlich schon, ja. Also das gefällt mir sehr gut so. Kleinkunst heißt das ja nicht umsonst. Das ist wirklich ein Genre mit, also nicht so große Kunst oder so, in großen Sälen stattfindet, sondern eben Kleinkunst. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut so. Ich kann machen, was ich will, ja. Meint man vielleicht, aber es ist wirklich so. Nur muss ich natürlich auch der Thematik Rechnung tragen, die gerade angesagt wird. Man muss zum Beispiel auch, wie soll ich sagen, eine Information in den Titel reintun. Der Titel von so einem Kabarettprogramm ist sehr wichtig. Also das ist ganz wichtig. Wenn ich sage, jetzt kommt, hier kommt Martin Herrmann, ja, sagen, wer ist das? Ja. Aber mein Programm heißt Keine Frau sucht Bauer. Ja. Und schon kommen Leute, die das witzig finden. Und das ist natürlich dann einfach zu spielen. Ja. Oder jetzt mein neues Programm hat Premiere Ende November. Das heißt, mein Lieblingsstatus wäre Witwer, aber dafür müsste ich erst heiraten. Und also macht Spaß einfach. Und dann kriegt man halt auch die Leute, die da Spaß dran haben oder die wissen ungefähr, die ahnen dann, was da kommt. Und dann kommt der Name, Martin Herrmann. Ja. Aber erst der Titel.
Also ein Beruf, das merkt man, der Ihnen in Spaß macht, wo Kreativität da ist, Freiheit, haben Sie gesagt. Eigentlich ganz ursprünglich wollten Sie ja wohl mal Lehrer werden.
Ich war das sogar, ich bin examiniert. Also ich habe hier in Freiburg, habe ich Sport und Biologie studiert, habe dann Examen gemacht, ganz normal, bin ins Referendariat, gell, im Schwäbischen und dann habe ich das auch abgeschlossen. Allerdings mit einer Note, wo man also im Gymnasialbereich keine Stelle zu erwarten hatte. Ich habe dann also 20 Jahre gewartet und tatsächlich Vertretung gekriegt. Also Vertretung machen dürfen, ein ganzes Jahr lang Schwangerschaftsvertretung, ja, in Heidelberg. Gell. Da habe ich 3 Gymnasien beglückt, so zwischendurch mal. Und habe schon überlegt, ich mache ein Programm, das heißt der Schwangerschaftsvertreter oder so vielleicht.
Und haben Sie da in den als Vertretung vor den Schülern auch schon dieses Kabarettistische so ein bisschen in sich gespürt?
Ah, ja, das war schon. Nein, das ist schon viel früher. Das war schon. Ach, das war vor dem Examen. Das war schon vor dem Studium. Das war schon eigentlich immer meins. Ich habe hier in Freiburg eine Rolle gespielt als Schultheater damals, als Ersatzriese. Ich musste ausgewechselt werden, weil der Hauptmann, der Haupttyp, der hatte die Rolle versemmelt. Er hat Lampenfieber bekommen. Dann musste ich in 3 Tagen das ganze Textbuch auswendig lernen. Ich war dann der Riese Wellewatz. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Lernerei und dann auch das Vorführen, dass ich gemerkt habe, das gefällt mir sehr vor Publikum. Aber das habe ich dann erst viel später, anno 75, 76, im Folkclub Freiburg dann selber dann umsetzen können mit den eigenen Sachen.
Also Lehrer sind Sie da nicht geworden?
Nein.
Da sind Sie nicht präsent in den Klassenräumen dieser Republik. Lehrer sein ist ja extrem anstrengend, also gerade heutzutage. Wie ist das denn beim Kabarettisten? Sitzt man da auch mal einfach erschöpft da nach einer Vorstellung?
Nein, nein. Deswegen mache ich auch lieber Kabarett. Ich habe das ausprobiert, also mit dem Lehrer. Aber mehr so auch aus kabarettistischer Neugier. Ich wollte einfach hinter die Kulissen schauen. Und ich wurde gleich mit 22 Stunden voll reingeschmissen, ja, mit von 0 auf 22 Stunden Deputat und habe auch Problemschüler gehabt. Und das war sehr interessant. Also gerade Sport zum Beispiel, mit den Kleinen kann ich überhaupt nichts anfangen, aber ab 9. Klasse, die wollten dann lieber die halbe Riesenfelge turnen in der Pause, anstatt in die große Pause zu gehen. Und das war, und dann haben wir da also wirklich, muss ich sagen, sehr fruchtbaren Sport gehabt. Ja. Das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber Biologie hat mir selber noch mehr Spaß gemacht zum Unterrichten, muss ich ehrlich sagen. Weil es war allerdings, es ist so ähnlich, man hat ein Publikum, die können nicht gehen, ja, die müssen kommen. Aber im Kabarett sieht es ja so aus, die kommen freiwillig. Das macht es natürlich viel einfacher. Als Lehrer ist man sehr erschöpft, ich war völlig erschöpft hinterher, gell. Und eine Stunde ist wie ein Kabarettprogramm, muss ich sagen. Ja. Und dann mache ich lieber eine Stunde Kabarett, ja, verdiene ungefähr 10-mal so viel wie als Lehrer, also mit 25 Euro die Stunde. Und da kriegt man deutlich mehr. Und die Anstrengung ist viel geringer. Ja.
Jetzt ist es ja auch nicht so, dass man einfach auf eine Bühne tritt und dann ist man so ein perfekter Kabarettist. Man muss ja auch was mitbringen, so eine Grundausstattung. Was braucht man denn da?
Also mein Vater hat mir gesagt, ich muss deutlich reden und das schaffe ich dann schon auf der Bühne. Hier weiß ich nicht, ob es mir gelingt. Also prononcieren, deutlich reden einfach und ja, und man muss auch die Lust haben. Es ist ähnlich, wie wenn einer gern einen Witz erzählt, diese Motivation, ja, andere zu überraschen. Ja. Das ist das, was man, und das gefällt mir natürlich auch, sowas. Gell. Sichtweisen zu eröffnen, wo andere dann überrascht sind und auch das mit einem Applaus oder einem Lachen quittieren, dass es richtig ist.
Ist das auch was, was Ihnen so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist? So dieses Bissige, was man ja auch haben muss als Kabarettist? Also ja. Angenommen im Sandkasten als Kinder hätte man da Angst haben müssen, dass Sie einem die Sandburg immer bissig satirisch kommentieren und kaputt
umgekehrt.
Machen.
Umgekehrt. Ich hab die Sandkuchen essen müssen von meiner Freundin damals. Über 2-3 Jahre alt und die auch. Und dann, wir haben ja damals schon beschlossen zu heiraten. Und da musste ich einen Sandkuchen essen. Aber habe natürlich nicht ganz geschafft. Aber das stimmt schon, mit der Wiege gelegt. Meine Großeltern, ich kann mich erinnern, das waren so Günzburger, also so schwäbische, extrem witzige, aber nicht sehr liebevoll, also schon absolut liebevoll, aber nicht harmlos, nicht kuschelig. Das waren scharfe Witze, die sie sich gegenseitig gemacht haben. Immer mit einer Replik, immer mit einer Antwort. Und keiner ist dem anderen was schuldig geblieben, mein Großvater, meine Oma. Ja. Das habe ich damals schon geahnt, das ist eine Kunst, was die da machen. Ja. Hätte ich auch gern gekonnt. Wusste nicht, dass man später dazu Comedy sagt. Also das komische Element. Ja. Übrigens, kommen wir vielleicht noch drauf, Unterschied Kabarettist, Comedian, gibt es ja viele, die darauf bestehen.
Reden wir auf jeden Fall noch drüber in dieser Sendung. Ich wollte nochmal bei diesem bissigen, also bei diesem ja. auch gefährlichen Humor nochmal bleiben, den Sie ja auch so mitbekommen haben in der Kindheit. Das, was da wehtun kann, haben Sie das als Kind auch mitbekommen? Und ist das was Sie für Ihr eigenes Kabarett auch noch spüren, dass Humor zeigen, aber auch verletzen kann?
Ja, klar. Muss ich sagen, verletzen kann es schon, aber es ist nichts Schlimmes am Verletzen. Jedes Lernen ist ja ein Verletzen, eine gebildeten Struktur im Hirn, sagen wir mal, die muss aufgebrochen werden und erweitert werden. Jedes Lernen ist so ein Verletzen. Und eine Verletzung ist ja nur dann schlimm, wenn man dran kleben bleibt. Ja. Aber das hat der Witz an sich, wenn der Witz, man sagt, auf meine Kosten, ja, dann bin ich sozusagen das Objekt des Witzes. Aber das ist im Prinzip auch nichts Schlimmes. Nur da habe ich zum Beispiel zu wenig Humor. Also ich habe viel weniger Humor als das Publikum. Das heißt Humorist. Ich hoffe, dass das Publikum Humor hat. Und die haben meistens auch mehr Humor. Also bin immer froh. Der Witz ist einfach eine Art Waffe im Umgang der Sozietät oder so. Also dass man sich behaupten kann oder sich eben nicht verteidigen muss, ja, rechtzeitig einen guten Spruch gesagt und schon ist die Situation geklärt. Aber es geht immer immer gegen irgendjemanden, der eine Überzeugung oder Einstellung, und dann wird es halt auf den Punkt gebracht. Aber das kann man ja mit Humor dann überwinden.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu was sehr Konkretem, Körperlichem. Sie haben die Riesenberge eben schon mal angesprochen im Sportunterricht. Ich habe auf Ihrer Website einmal nachgeschaut. Sie zeigen auf die Schwielen an Ihrer Hand.
Ganz genau.
Also voll im Training.
Ja, Freilich. Heute
wird es turnen. Ich muss es kurz beschreiben. Also es gibt ein Video auf Ihrer Website, das kann sich jeder auch gerne anschauen, wo Sie eine unglaublich beeindruckende Riesenfelge hinlegen. Ja, genau. Ich dachte, ich spinne, als ich das gesehen habe. Also auch zu meinen sportlichsten Zeiten hätte ich mich sowas nicht getraut. Wo kommt das bei Ihnen her?
Ja, ich habe ja Sport studiert, nicht ohne Grund. Ich hatte im Kepler einen sehr starken Sportlehrer, Bock hieß der, und der hat mir gezeigt, wie man durch Sport tatsächlich die Seele verändert. Oder auf das Ich zugreifen kann. Plötzlich hat man was zu sagen. Wenn Sie im Handball zum Beispiel entscheiden müssen, gebe ich ab oder werfe ich aufs Tor, das ist ein Mordsprozess, da brauchen Sie ein starkes Ego dafür. Und wenn Sie das noch nicht haben, lernen Sie es im Sport. Das bestätigt total. Also das hat mich so fasziniert, dass ich Sport studiert habe. Das war besser als jedes Schauspielstudium. Und da habe ich gemerkt, dass ich turnen kann. Ja, ich hatte da einen super Turnlehrer und dann seitdem übe ich das einfach. Ja, jetzt bin ich hier in Freiburg im FG, turnen Sie mittwochs, da gehe ich nachher hin. Und da muss ich hin, weil meine Hände, ne, die muss man schulen, sonst reißt es immer wieder auf. Und dann tue ich meine Riesenfläche, sogar zum Warmmachen bloß. Die ist nämlich nicht schwer.
Also hier im Studio sitzen Sie im Moment noch und hängen noch nicht vom Deckenlicht. Wir reden gleich mehr darüber. Jetzt spielen wir erstmal Musik. Und zwar spielen wir einen Song von Ihnen, von einem Auftritt in St. Ingbert im schönen Saarland. Chemie.
Es gibt Männer, die verspielen einfach so ihr letztes Hemd. Saufen sich ins Koma, gehen dabei noch fremd. Solche Männer werden dann daheim von ihren Frauen verhauen. Denn Besoffene sind schwach und es gibt viele starke Frauen. Die Beziehung ist ganz offensichtlich irgendwie gestört. Es ist klar, was der dann von allen Seiten hört. Da stimmt wahrscheinlich die Chemie nicht. Wenn was nicht stimmt, dann ist es meistens die Chemie. Frag die Menschen um dich rum, dann antworten die, da stimmt wahrscheinlich die Chemie nicht. Agnes wäre gern mit bei Greenpeace im Aktivistenchor. Neulich kettete sie sich an ein suspektes Abflussrohr. Jetzt hat Agnes ganz viel Pickel, wir trauern und beklagen es. Böse Zungen nennen sie schon heilige Agnes. Klar, dass Agnes dann auf sowas komisch reagiert. Die Firma hat den Abfluss ja als harmlos deklariert. Das stimmt wahrscheinlich die Chemie nicht. Wenn das nicht stimmt, dann ist es meistens die Chemie. Frag die Menschen um dich rum, dann antworten die, das stimmt wahrscheinlich die Chemie nicht. Der Selbstmordbomber in der U-Bahn freut sich schon aufs Paradies. Auf die 72 Jungfrauen, knackig jung und süß. Ein schneller Tod, das nimmt doch jeder gern dafür in Kauf. Er drückt den Knopf und macht die Augen wieder auf. Doch die Jungfrauen um ihn rum wirken alle sehr gebraucht. Er drückt nochmal auf den Knopf, es zischt nur und raucht. Das stimmt wahrscheinlich Chemie nicht. Wenn was nicht stimmt, dann ist es meistens die Chemie. Frag die Menschen um dich rum, dann antworten die, das stimmt wahrscheinlich die Chemie nicht. Die Beine von Irene sind sehr lang und sehr apart. Aber leider sind die Beine von Irene stark behaart. Jetzt hat Irene sich im Internet für teures Geld eine neuartige Beinenthaarungscreme bestellt. Doch die Haare von Irene machen sich einen Scherz daraus. Sie bleiben an den Beinen, am Kopf gehen sie aus. Das stimmt wahrscheinlich die Chemie nicht. Wenn was nicht stimmt, dann ist es meistens die Chemie. Frag die Menschen um dich rum, dann antworten die, das stimmt wahrscheinlich die Chemie nicht. Anton und Sabine, die lieben sich total. Sie essen beide gern, das heißt, die Basis ist oral. Doch wenn der Umfang sich vergrößert, hier sogar um Faktor 2, dann rückt das Zentrum in die Ferne, da geht kein Weg vorbei. Jetzt wollen sie sich trennen, wie man allgemein vernimmt. Was ist mit der Chemie? Die hat doch absolut gestimmt. Ja, das stimmt wohl diesmal die Physik nicht.
SWR 2 Tandem. Heute mit dem Kabarettisten Martin Herrmann, der gerade bei seinem eigenen Lied mitgefiebert, mitgelacht, sich auch mitgefreut hat.
Ja, schon, aber ich setze mich ins Publikum da rein praktisch. Also ich schaue, wie die Leute, wann zündet es und wie. Ja? Und dann gefällt mir das dann schon oft selber auch, wenn ich die lachen höre. So, doch, sehr.
Ja, man darf sich auch selbst belohnen. Jetzt haben Sie eben bei einer Zeile, es ist ja eigentlich ein lustiges Lied, über diesen Satz, den man so dahin sagt, da stimmt die Chemie nicht.
Ja, genau.
Und dann haben Sie jetzt gerade eine Strophe, in der es um den Terroristen geht.
Genau.
Und da haben Sie gerade den aktuellen Bezug sofort hergestellt.
Ja, das war doch in Köln da der Terrorist, das hat er sich selber da irgendwie bekannt dazu. Und ich finde halt, man kann zu solchen Taten einfach nur so stehen. Also die kann man nur mit Witz fast schon so tätscheln, ja, ei machen, ja, so, also keinen Respekt entgegenbringen. Nicht erwähnen, beziehungsweise das eben ins Komische ziehen. Ja. So ein Terrorist, der merkt, die Bombe zündet nicht, da stimmt die Chemie nicht. Ja. Es schon hat was Komisches bei sich. Ja.
Hm. Man zuckt dann so ganz kurz zusammen, denkt sich, darf ich da eigentlich diesen Witz drüber machen?
Darf man das sagen heute und so? Und das gefällt mir natürlich auch. So Tabus, solche sozialen Tabus, darüber spricht man nicht oder so, so mal zu beschreiten. Ja. Kommen wir vielleicht noch drauf, ja? Ich habe da was zurzeit neu im Programm.
Ja.
Darf ich es gleich sagen? Oder?
Ja, na klar, was ist denn hier?
Also es ist so ein Beispiel. Ich habe eine Stelle, wo ich mich darüber lustig mache, dass die Schüler heute nicht mehr lesen können und schreiben. Ja. So ein Professor sagt dann schreibt in der Zeitung, seine neuen Studenten seien hummeldumm, die können nicht mehr lesen und so. Gell. Und dann sage ich, das schreibt ein Professor in der Zeitung, gell, über seine Studenten. Nur gut, dass sie nie etwas davon erfahren werden. Ja.
Und, weil sie nicht lesen.
Weil sie nicht lesen können, ja klar. Und das sagt man aber nicht dazu, das müssen die Leute denken und die lachen dann und haben es kapiert. Und jetzt geht's weiter. Die Bundeswehr hat neulich, also es war Ende Sommer, bei Hannover ein Moor in Brand geschossen. Gell? Ja, die konnten die Betriebsanleitung nicht lesen. Ja, die Frage ist aber, darf man heutzutage Moor überhaupt noch sagen? Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wie man schreibt. Das sage ich gerade sehr gern.
Ja, also auch merkt man auch gleich die Spannbreite, die Sie haben in Ihrem Programm. Also wirklich die ernsten Geschichten, Terrorismus bis zur Bildung, zum
alles
Alltag.
Ernst. Ist alles ernst.
Ja, ist alles ernst
fürs Lustige. Das Thema ist ja ernst, aber es wird halt komisch bearbeitet. Ja? Deswegen verliert sie nicht an Schärfe. Ja? Und wenn die Leute lachen, heißt das nicht, dass es harmlos ist, sondern sie haben nur verstanden, wie der Gedanke geht.
Um noch mal ein bisschen zu spüren, was Sie genau machen und wie Sie es umsetzen, hören wir noch mal in ein Programm rein. Wir haben einen Ausschnitt dabei. Genau, den hören wir uns jetzt an.
Intelligenz, ja Gott, Intelligenz kommt ein bisschen in Mode. Sie wissen, die Große Koalition hat beschlossen, überall intelligente Stromzähler jetzt einzusetzen. Intelligente Stromzähler. Also ich habe schon einen. Hä? Mein Stromzähler daheim, der ist so intelligent, der schaltet den Fernseher ab, wenn zum Beispiel der Seehofer kommt. Ich glaube nicht. Also sowas. Intelligenz. Okay. Ansonsten Intelligenz, naja, Gott, wer heute eine Doktorarbeit schreiben will, für den reicht ein Fotokopierer. Wissen wir ja. Wobei die Doktorarbeit zum Mediziner sei eh schon immer ein bisschen einfacher gewesen, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Eins weiß ich aber, dafür sind die Mediziner hinterher umso komplizierter. Ja. Ich habe es gelesen, am Henriettenstift in Hannover hat man in einem Operierten nach der Operation 16 OP-Bestandteile gefunden. Also Tupfer, Verbandsmaterial, Operationsnadeln, ein Henriettenstift. Nein, Quatsch, Scherz. Da frage ich mich natürlich, was wollen uns die Ärzte damit sagen? Was ist da die Botschaft? Möglicherweise, gib ihm, was er braucht, und der Körper heilt sich selber. Oder aber... Möglicherweise sind aber auch bloß die Müllgebühren am Krankenhaus zu teuer.
So. Ein Auszug aus einem Programm von Martin Herrmann, Kabarettist. Von wann ist das Programm, das wir gerade gehört haben?
Also das mache ich immer so zum Einstieg, solche Sachen. Ja, das ist egal, wie das Programm heißt dann. Das sind so Opener, ja, mit denen öffne ich so, dass man so mal die Humorschiene kennt, auf der es dann alles stattfindet.
Also ich muss kurz sagen, es ist nicht ganz aktuell. Ich habe es im Internet gefunden. Der Seehofer-Gag am Anfang, den könnte man aber jetzt jederzeit wieder machen.
So ist es. Und mir gefällt es natürlich toll, wenn man Gedanken hat und die dann in Form bringt und die dann an Aktualität gewinnen im Laufe der Zeit. Das finde ich total gut.
Macht das auch Angst als Kabarettist, dass man quasi die eigene Schöpfung immer und immer wieder vor sich sieht und sagt, die stimmt noch, das passt noch, der Seehofer ist immer noch da?
Deswegen sollte man auch kein neues Programm machen. Wenn das alte nicht wirkt, ja, muss man halt einfach so lange weitermachen, bis sich mal Wirkung zeigt.
Also Hartnäckigkeit auch eine Tugend.
Ja. An was festhalten können, ja, wie beim Rektonnen.
Die meisten kennen diesen Moment, wenn man im Theater, also im Kabarett ist und man sieht, wie der Künstler die Bühne betritt und loslegt. Und dieser Moment, der ist ja ganz wichtig für das eigene Urteil. Also man ist dann ganz schnell dabei und sagt sich, der ist so oder so. Wie ist das für Sie, dieser Anfang? Wie wichtig ist der?
Also das stimmt total. Man geht auf die Bühne und schon beim ersten Schritt erkennen die Menschen an der Körperhaltung, an der Körpersprache, dem gefällt es, was er macht. Und ich habe den Eindruck, ganz wichtig ist, viel wichtiger als der Text, ist die Körpersprache. Wie die aber funktioniert und welchen Dialekt ich körperlich spreche, weiß ich nicht. Aber es scheint zu funktionieren. Also es muss mir einfach nur Spaß machen. Wenn es mir selber Spaß macht, kommt es sofort raus. Dann vertrauen die mir. Also wenn man dann so eine Pause macht, zum Beispiel vor eine Pointe oder so, dann gehen die schön mit, ja, und glauben dann, da kommt schon was und dann kommt auch was.
Ja. Also wir glauben auch, dass Sie hier immer antworten und ich bin auch immer gespannt. Wie ist es denn mit so einem Programm? Wie bauen Sie das auf? Also gibt es da bestimmte Elemente, wo Sie sagen, die nehme ich rein?
Also vor allen Dingen baue ich so auf, was mich interessiert halt im Moment. Ich habe tragende Elemente, die sind einfach immer aktuell. Also zum Beispiel die Nummer mit dem Eierschneider habe ich fast immer drin. Also im neuen Programm vielleicht nicht, also jetzt da mit dem Witwer. Da vielleicht nicht, aber die ist einfach so lustig und so gut. Es gibt nichts Besseres, meiner Ansicht nach, in Deutschland zum Thema.
Kann ich ganz kurz erklären? Der Eierschneider ist ja eigentlich eine tibetanische...
Taschenharfe. Ja, genau. Also sieht aus wie ein Eierschneider halt, ist ja auch einer. Aber ich sag's halt dann immer, es wäre eine tibetanische Taschenharfe, einfach um das Ganze zu verbrämen so ein bisschen. Und dieses esoterische Ablenkungsmanöver von den wirklichen Problemen, ja, unserer Zeit wird meiner Ansicht nach durch nichts besser karikiert als durch dieses Lied von der Wiedergeburt. Ja, mit dem Kernzeile schwimmen dir die Fälle fort, Wiedergeburt. Ja, so, das sind die Kernzeilen. Und dann dazu spiele ich auf dem Eierschneider, das ist sowieso so ein tibetanisches Instrument, das klingt total schräg, aber total gekonnt auch. Ja, stellen Sie sich mal vor, da hockt einer, hat sich die Mühe gemacht, das sehen die Leute, richtig gut zu spielen auf so einem Eierschneider. Ja, das klingt wirklich gut.
Das ist auch eine Wertschätzung des Publikums.
Ne? Und vor allem des Eierschneiders. Genau. Das Eierschneider. Und das ist schon komisch, ja, dass sich einer da die Mühe gemacht hat, das sehen die ja sofort. Jeder hat mal auf dem Eierschneider rumgezupft, mal bei sich zu Hause, und der hat was draus gemacht. Der hat sich die Mühe gemacht, richtige Melodie daraus zu spielen, mit Rhythmus und allem. Ja. Das ist allein schon witzig, aber man muss es sehen. Ich hätte ihn mitgebracht, aber das nutzt nichts. Muss man sehen.
Also ein wichtiges Instrument ist natürlich auch Ihre eigene Stimme. Die bringen Sie auch mit. Und zur Stimme gehört der Dialekt, gehört die Färbung. Wo sind denn da Ihre Wurzeln? Also von der Stimme her würde ich sagen, so ein bisschen bayerisch, das gewollte R, aber auch ein bisschen schwäbisch.
Ja. Also ich bin geboren in Günzburg, da wo meine Großeltern eben waren. Und dann Krumbach, das ist also ein bisschen weiter westlich so. Und das ist die Grundfärbung. Das ist dieses schwäbische, bayerisch-schwäbische Element. Und dann bin ich aber nach Freiburg gezogen schon. Und dann kommt so ein bisschen badisch rein noch. Ja, und es gibt dann so eine Mischung. Manchmal meint man, es wäre fränkisch oder so, aber das ist so eine Mischung.
Und ist das ein Instrument für Sie? Also spielen Sie damit? Ist das wichtig für Sie, diesen Dialekt, also diese Färbung, Ihre persönliche Note quasi
zu nutzen? Für mich persönlich. Ich muss meine persönliche Note hören. Ja, also ich habe standhaft verweigert, damals als Kind, den Freiburger Dialekt anzunehmen, und meine Schwester sofort gelernt, hat sich sofort unterworfen, ich nicht. Und so, also man ist dann bei sich, ja, so einfach, so, das ist das, was da so für einen selber rüberkommt, und ich komme von meinem Dialekt auch nicht mehr weg. Ich spreche jetzt, für mich gehört Hochdeutsch, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr gefärbt.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist heute Martin Herrmann, Experte für das Absurde in der Gesellschaft. Er ist nämlich Kabarettist und er hat dieses Jahr das Gütesiegel Baden-Württembergischer Kleinkunstpreis erhalten. Mhm. Und in dem Protokoll quasi dazu, da wurden drei Eigenschaften von Ihnen aufgeführt, also in der Auszeichnung. Erstens Stand-up-Comedian, zweitens Troubadour und drittens Philosoph. Was ist Ihnen denn am wichtigsten? Womit können Sie sich da am meisten identifizieren?
Ja, was ist mit Kabarettist? Das Wort habe ich noch gar nicht gehört.
Übergeordnet.
Das ist übergeordnet.
Das wird nochmal aufgegliedert, was so die besonderen Gütesignale sind.
Ja, okay. Ja, ja. Muss ich aber, da kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Mir hat alles gut gefallen jetzt, was die drei Sachen durch. Vielleicht alles zusammen.
Ist auch einfach eine schöne Anerkennung, klar. Aber dieses, sagen wir mal, der Philosoph steckt ja Ihnen so ein bisschen auch in den Knochen.
Ja? Gern denken, ja.
Das muss nichts gegen denken.
Was?
Nichts gegen denken.
Nein, überhaupt nicht. Und dann aber auch dann die Quintessenz rausziehen und schauen, was man daraus macht. Also denken allein reicht nicht.
Und mit dem Troubadour ist vielleicht auch die tibetanische Taschenharfe gemeint? Nein,
Troubadour ist meine Reisetätigkeit. Es ist leider, man braucht viele Berufe, zum Beispiel den Beruf des Fahrers, den man erfüllen muss, also sich durch die Autobahnen kämpfen, damit man da überhaupt dahin kommt, wo man gebucht wurde. Und das erfordert sehr viel Fachkenntnis. Und also ich glaube, bis ich da vor Ort bin, das ist meistens der viel größere Aufwand. Der Auftritt selber ist nur 1%.
Philosophisch, also so kabarettphilosophisch, wenn man so sagen möchte, gibt es ja immer so eine Auseinandersetzung, wir haben es ganz kurz angesprochen, zwischen Comedy auf der einen Seite und Kabarett auf der anderen Seite. Interessiert Sie das eigentlich überhaupt, dieser alte Streit?
Nein, nur wenn man einen Witz draus machen kann, dann natürlich schon. Der Humor ist mein Schiff. Ja? Mit dem Humor fahre ich dahin, mit dem Humor ist meine Waffe. Ja? Um eben, der Witz, sag mal so, Witz ist was anderes, aber der Witz ist die Waffe der Erkenntnis. Ja? Mit dem Witz können Sie gewinnen. Wenn der Witz gut ist.
Jetzt gibt es natürlich doch den einen oder anderen, der auch mal sagt, Kabarett ist der Ort, wo ich belehrt werde. Also wo man mir sagt, wie ich jetzt die Welt sehen soll. Und das nervt mich eigentlich. Verstehen Sie das auch?
Ja, das verstehe ich sehr gut. Gerade wollte ich sagen, mich nervt das. Ja? Und das sagen Sie es ja. Ja, das finde ich total unmöglich. Also ich werde doch nicht belehrt werden. Ja? Nein, ich will einen Witz hören, eine gute Pointe. Und das belehrt mich viel mehr. Wenn ich den Witz verstehe, da hat sich einer eine Sichtweise erarbeitet, die mit einer schlagartigen Erkenntnis endet und blitzartig erhält sich in meinem eigenen Denken dann der Zusammenhang. Das finde ich viel wichtiger. Das ist doch viel besser, als wenn einer mit dem Zeigefinger sagt, wie man zu reden hat oder was man gerade als Thema hat oder wie neu das Thema sein muss oder was auch immer. Nee, so geht es. Also deswegen kann man Comedian und Kabarettist überhaupt nicht trennen. Und jeder, der das macht, hat es überhaupt nicht kapiert, um was geht. Es gibt einen schönen Spruch, Harald Schmidt hat mal gesagt. Der Comedian-Unterschied zwischen beiden ist, der Comedian macht es wegen dem Geld und der Kabarettist macht es wegen des Geldes.
Was Ihnen wichtig ist und wie Sie es machen, das hören wir jetzt nochmal. Wir haben einen weiteren Ausschnitt, ein Lied, Klonen. Der Song Klonen Techno von Martin Herrmann, Kabarettist hier in SWR 2 Tandem. Wenn Sie das sich anhören, Martin Herrmann, haben Sie das Gefühl, Sie erreichen da, was Sie wollen?
Ja, schon. Also es hat mir schon gut gefallen, wo wir das gemacht haben, damals im Tonstudio mit dem Richard Pares, der hat da mitgewirkt da und das war schon schön, weil mir gefällt Techno überhaupt sehr gut, ja. Und es hat so was Roboterhaftes, so was Maschineskes, könnte man vielleicht sagen. Und da hat es sehr gut gepasst zu diesem Klonen-Thema. Ja. Das singe ich natürlich ohne Techno im Programm. Ich mache es nur mit Gitarre und das spiele ich jetzt im neuen Programm wieder.
Jetzt gibt es auf der einen Seite die Idee, dass das Publikum was lernt in diesen humorvollen Lichtmomenten, von denen Sie gesprochen haben, diesen Geistesblitzen. Andererseits ist es ja auch schön, sich vorzustellen, dass auch der Kabarettist was lernt durch sein Programm. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, ja. Ich lerne zum Beispiel, ob es funktioniert, der Gedankengang. Ja? Da gibt es dann starke Resonanz oder weniger starke Resonanz und dann weiß ich, wie der Gedanke verstanden wird. Das spürt man mehr so. Und das lernt man dann schon, wie man sowas zu formulieren hat, wenn man den oder den Effekt erzielen möchte. Will ich zum Beispiel eine starke Überraschung haben, starken Lacher, oder will ich etwas zum Nachdenken haben, wo sie so langsam reinlachen oder gar nicht lachen? Ja, das kann man ja alles steuern dann.
Ja, also schon so eine Manipulation. Also der Puppenspieler auch, der mit seinem Publikum ganz bewusst umgeht.
Natürlich, ja.
Wo muss man denn am meisten Angst haben im Publikum, wenn man da sitzt, dass sie sich dann ganz gezielt einen rausgreifen und möglicherweise sogar noch auf die Bühne transportieren?
Mache ich nie. Also ich bin gern allein auf der Bühne und ich bin auch sehr gern allein am Vortrag und ich hole niemals Publikum raus. Also das wird mich total stören und das unterbricht auch das Ganze. Ich bin ja froh, wenn ich selber weiß, von was ich spreche und da dranbleiben kann, ja, und den Gedankengang verfolgen kann dann, ja, und so Pointe finde. Also ich mache das nie mit dem Mitmachen.
Eben ging es ums Klonen in dem Song. Klonen ist natürlich auch ein politisches, gesellschaftliches Thema. Wie wichtig ist denn das Politische bei Ihnen?
Meiner Ansicht nach ist es sehr wichtig, aber ich behaupte es nicht. Also ich sage nicht bewusst, ich mache politisches Kabarett, weil das meiner Ansicht nach von denen, die es vermarkten, schon per se nicht erfüllt werden kann, weil das politische Kabarett zu vermarkten ist paradox. Und da können Sie keine Änderung mehr erzielen. Ja. Sie können nur so ein medientauglicher Abklatsch werden und die Leute einfach bedienen. Das ist eigentlich unpolitisch. Also politisches Kabarett in Deutschland ist eigentlich unpolitisch. Ich begründe das gerne so: Wenn politisches Kabarett in Deutschland etwas bewirkt, ja, beziehungsweise nichts bewirkt, ja, dann kann man ja einen Schnabel halten auch. Ne? Wenn aber politisches Kabarett in Deutschland etwas bewirkt, ja, dann sind ja die politischen Verhältnisse, die wir haben, mit ein Ergebnis von politischem Kabarett. Dann hätten sie vielleicht besser erst recht einen Schnabel gehalten. Ja? Also es ist also alles paradox dann. Also deswegen nenne ich es nicht politisch und selbstverständlich sind meine Themen politisch.
Es gibt ein, wie ich finde, sehr schönes Zitat von Werner Fink, auch ein Vater des deutschen Kabaretts. Der hat mal gesagt, die schwierigste Turnübung ist immer noch, sich selber auf den Arm zu nehmen. Also das finde ich persönlich sehr sympathisch bei Menschen überhaupt und auch wenn es auf der Bühne jemanden verwirklicht. Ist Ihnen das selbst auch wichtig, diese so eine Selbstironie?
Also das ist die Basis von Kleinkunst. Deswegen heißt es ja auch irgendwo Kleinkunst, dass man so als einer auf die Bühne geht, dass man sich sozusagen traut, auf die Bühne zu gehen und eigentlich kein großer Künstler ist. Und das ist ja schon, dass ich selber auf den Arm nehmen eigentlich. Dass ich auf eine Bühne gehe und kann weder richtig chormäßig singen oder so, wie so der Pavarotti wäre, noch kann ich richtig geschult Gitarre spielen. Ich kann weder noch, aber ich gehe trotzdem auf die Bühne und spiele vielleicht sehr, wie soll ich sagen, kunstvoll einen Eierschneider, ja, neben der Gitarre. Und das ist dann eben sich selber auf den Arm nehmen eigentlich. Das ist sozusagen gleich die ganze Basis. Die sich selber auf den Arm nehmen ist in Kleinkunst die Auftrittsbasis eigentlich.
Herr Herrmann, über 30 Jahre Kabarett. Also manch einer, wenn er 30 Jahre im Büro auf dem immer demselben Schreibtisch, nicht auf dem Schreibtisch, auf dem immer demselben Stuhl gesessen hat, dann macht man auch mal immer denselben Stiefel, eine Routine stellt sich ein. Wie ist das denn bei Ihnen? Also wie schaffen Sie es so, das Feuer zu behalten?
Vielleicht gerade wegen der Routine. Es ist nämlich so, wenn man, sagen wir mal, ein Stück hat, was man über längere Zeit spielt, dann kann ich erkennen, wie es wirkt, wenn es die Konstante ist und das Publikum variabel ist. Publikum ist ja immer variabel, es variiert ja. In jeder Stadt ist es ein anderes Publikum. Und wenn ich dann eine Konstante drin habe im Text, zum Beispiel das mit der Wiedergeburt zum Beispiel, dann kann ich erkennen, wie das Publikum drauf ist, wie die Seelen sind. An den Stellen, an denen sie lachen, mehr oder weniger, länger oder kürzer, kann ich genau erkennen, mit wem ich es zu tun habe. Also ist dieses Transportieren über lange Zeit von sogenannten festen Versatzstücken eine Erkenntnismethode über die Situation des Abends. Mit wem habe ich es zu tun? Was ist das Publikum?
Also ist auch eine tolle Art, sich diese Langeweile vom Leib zu halten oder so immer zu beobachten, was passiert, wenn ich denselben Sachverhalt immer wieder sage.
So ist es, ja. Es ist nämlich überhaupt nicht langweilig. Ich höre es ja immer wieder, ja, was ich da sage. Und trotzdem ist die Wirkung immer so um eine Nuance anders. Ja. Auch der Vortrag variiert ja auch um die Geschwindigkeit, die Pausen, immer so ein bisschen variiert. Und dann erkennt man was da stattfindet. So ein Publikum ist ja eine zufällige Erscheinung, das ist wie so eine Skulptur am Abend, ja, und dann erkenne ich damit, was sich da aufbaut. Ja.
Also es klingt natürlich auch extrem souverän, wie Sie darüber sprechen. Gibt es auch Momente, wo Sie denken, ich habe auch mal Angst oder eine Sorge, dass dann jemand nicht lacht, dass die mich nicht mögen, wenn ich auf der Bühne stehe?
War früher ganz stark so, ja. Früher hat man das zur Selbstbestätigung gemacht, inzwischen ist es eher nicht mehr, ja. Inzwischen bin ich ja überzeugt von dem, dass es stimmt, so wie ich es mache. Ich kenne es jetzt inzwischen lang genug. Was heutzutage dann störend ist, ist höchstens die Technik. Ja, dass zum Beispiel, was öfters passiert im Wettbewerb, Meldungen, der Techniker nimmt alte Batterien ins Headset und mittendrin fällt es aus. Ja. War aber kein Problem. Dann nimmt man das Handmikrofon und spricht während der Austausch über die Gefährlichkeit der Technik, also solche Dinge da, Fairnesse. Und so weiter kann man das schon machen. Aber so Angst zu haben, nicht anzukommen, habe ich überhaupt nicht mehr.
Nee. Okay, also das ist so ein Sockel, auf dem Sie stehen, einfach auch weiß, mit der Erfahrung, die Sie haben. Was Sie jetzt angesprochen haben, diese Dinge, die einem widerfahren, die plötzlich passieren, also technische Fehler zum Beispiel. Ja. Ist das auch für Sie ganz einfach, da so spontan drauf zu reagieren und das zu nutzen?
Das wird dann einfach, weil ich es muss. Ja? Dann wird es einfach. Aber davor habe ich es. Also das ist mir immer wieder passiert, seit ich mit Headset arbeite, passiert es immer wieder, dass Batterie ausfällt oder irgendwas nicht stimmt oder Kabelbruch neulich. Ja? Und dann kann ich aber damit umgehen, das macht meine Kleinkunstschule. Ja? Die Schulung im Kleinkunstbereich macht mich da souverän, ja, wenn sowas passiert. Im Gegenteil, das gefällt den Leuten dann. Ja? Es ist auch sowieso lustig, also mit dem Sound. Gell? Neulich in München, ja, das passiert immer wieder. Ich habe das Mikrofon, also dieses Headset, ein bisschen leise eingestellt. Gehe hin und frage, können Sie mich hören? Sagen sie, nö. Das ist München. Man fragt, können Sie mich hören? Und sie sagen, nee. Das ist ja klasse. Aber da kann man schon einiges draus machen. Aber
was würde denn in Freiburg passieren, wenn Sie es hier machen?
Weiß ich nicht. Bin mal gespannt. Am 19. will ich in der Theaterpassage. Bin mal gespannt.
Ja, also wichtige Frage jetzt auch zum Schluss der Sendung nochmal. Wo sehen und hören wir Sie denn hier in der Gegend?
Dafür habe ich mein kleines Notizbuch, mein.
Ach, jetzt stellt sich heraus, warum das Notizbuch vor Ihnen liegt die ganze Zeit, damit die Veranstaltungsdaten
mitgeteilt werden können. Das auch sagen, ja genau. Also am 19. am Samstag in der Passage 46 in Freiburg, am 18. in Oberimsingen. Am 25.10. bin ich Esslingen, am 28. Oktober in Dietenheim, Stadthalle, dann am 11. November in Karlsruhe, Tollhaus, dann Tübingen am 1. Dezember, Horb am 15. Dezember, dann am 16.02. wieder mit dem neuen Programm. Mein Lieblingsstatus wäre Witwer, aber dazu müsste ich erst heiraten, in Freiburg in der Passage Theater.
Also wir haben es gehört, Sie sind viel unterwegs, ganz verschiedene Orte. Sie haben es vorhin auch schon einmal gesagt, 99% der Zeit ist man eigentlich unterwegs als Kabarettist. Freuen Sie sich auch darauf? Ist das auch so ein Moment, wo man kann ja auch gerne unterwegs sein auf der Straße?
Also am Freitag ist, glaube ich, keiner gerne unterwegs, es sei denn, er liebt das Gruppenerlebnis im Stau. Ja. Einsame Menschen sind vielleicht am Freitag gerne unterwegs, ich nicht. Ja, ich kann sein, dass ich für einen Auftritt schon am Donnerstag anreise, damit ich bloß den Freitagsstress nicht habe auf den Straßen. Was wunderbar ist, nachts heimfahren, wenn man daheim einen Parkplatz hat, also nach dem Auftritt, wenn die Straßen frei sind, wenn es nachts ist, der Mond scheint, wie gestern zum Beispiel, super schön. Also dann fährt man nachts. Das entspannt einfach total, ja.
Also wenn man nachts auf Autobahn in Baden-Württemberg fährt und jemand mit einem seligen Lächeln neben sich im Auto sieht, dann könnte es Martin Herrmann sein.
Dunkel.
Martin Herrmann, Ihnen alles Gute für Ihre Auftritte. Ja. Weiterhin schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, Herr Paterito. Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann. In der Technik Manuel Braun. Und mein Name ist Patrick Paterilo.